Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Christoph Heinemann und mit Rainer Haseloff, CDU, dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt. Er ist außerdem der dienstälteste Regierungschef eines deutschen Bundeslandes. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Ministerpräsident, wir zeichnen dieses Gespräch im Melanchthon-Haus in Lutherstadt-Wittenberg auf. Protestantischer geht es kaum. Der Termin unseres Interviews ist das katholische Fronleichnamsfest. Wenn wir dieses Gespräch senden werden, wird der Katholikentag in Erfurt gerade zu Ende gegangen sein. Sie selbst sind Katholik, Sie stammen hier aus dem Kreis Wittenberg. Wie leben die christlichen Konfessionen hier zusammen?
Sie leben seit vielen, vielen Jahrzehnten, solange ich denken kann, sehr ökumenisch zusammen. Meine Mutter ist katholische Flüchtlingstochter gewesen, einer Familie, die aus Oberschlesien kam. Und deswegen sind wir katholisch erzogen. Wir haben meinen Vater seit Jahrhunderten hier aus der Region, aus dem protestantischen Zweig kommt. Ich bin in einer evangelischen Dorfkirche getauft worden, wo wir sozusagen Gastrecht hatten, um die Heiligen Messen zu feiern oder eben auch die entsprechenden Rituale. Wir waren immer, solange ich denken kann, ich bin jetzt 70 Jahre alt, in der Minderheit. Schon 1968, als im achten Schuljahr entweder Konfirmation, Firmung oder Jugendweihe anstand, war ich mit einem evangelischen Freund der Einzige, der nicht zur Jugendweihe gegangen ist, sodass man also von daher schon entsprechend eine gemeinsame ökumenische Vergangenheit hat, die bis heute durchträgt.
Wir blicken auf den Wahlsonntag, den 9. Juni. Einmal natürlich die Wahl zum Europäischen Parlament, auch viele Kommunalwahlen, unter anderem in Sachsen-Anhalt. Worum geht es an diesem Wahltag?
Ich denke mal, alles das, was wir seit 1989, dann auch mit der Wiedervereinigung 1990 erfahren haben, haben wir Europa zu verdanken. Denn die Wiedervereinigung und auch die Option, dass die alte Bundesrepublik diesen Vereinigungsprozess mit auch gestalten konnte und ermöglichen konnte, lag ja auch daran, dass wir in der europäischen Gemeinschaft eben Partner hatten, die das auch zugelassen hatten. Wir sind ja die Kriegsverlierer gewesen. Wir haben Schlimmes im 20. Jahrhundert zu verantworten als deutsches Volk. Und es war nicht selbstverständlich, dass man uns sozusagen aufgenommen hat und auch letztendlich der alten Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal eine zweite Chance gegeben hat für eine Demokratie. Und das muss man immer wieder klar machen, dass all das bis hin zum Wohlstand, was wir derzeit genießen, ein europäisches Thema ist. Wenn wir die Europäische Union auch wirtschaftspolitisch nicht hätten, dann wäre unser Wohlstand vielleicht bei 60% des jetzigen Standes. Und das ist für viele, auch Familien, die sozusagen in den mittleren und unteren Einkommensbereichen liegen, schon dann eine Frage, kann ich mir vorstellen, mit der Hälfte klarzukommen? Wir als alte DDR-Bürger können uns das nur vorstellen, weil wir mit einem Drittel des heutigen Lebensstandards klargekommen sind über Jahrzehnte hinweg, aber wir wissen, worin das endete.
Wenn ein westdeutscher Politiker, der in Thüringen aktiv ist, sagt, diese Europäische Union müsse sterben, was hieße das für Sachsen-Anhalt?
Das wäre eine Katastrophe. Das ist sozusagen auch der Punkt, wo ich sage, hier ist das gesamte Deutschland gefordert, bis hin auch zur Fragestellung, wenn man sich die Spitzenleute auch der AfD anschaut, was ist da in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen eigentlich schiefgelaufen? Dass wir im Osten sozusagen in einer zweiten Diktatur auch natürlich unsere Probleme bis hin zur Qualität, in Anführungsstrichen, der gelaufenen Entnazifizierung hatten, auch im Sinne von moralisch-ethischen Grundsätzen. Das ist ganz klar. Aber in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung so etwas zu erleben, dass eine AfD von einer westdeutschen Elite gebildet und gegründet wird und dann sozusagen die Spitzenfunktionäre mehr oder weniger leider Gottes auch mit heutigen vielen ostdeutschen Wählern sozusagen versuchen, Europa und damit das Grundgesetz und damit auch Deutschland in Frage zu stellen, das ist für mich eine Katastrophe und muss uns herausfordern, das nicht laufen zu lassen.
Sie haben das immer wieder gesagt, dass die AfD im Grunde eine westdeutsche Partei sei. Warum ist dieses Westprodukt in den ostdeutschen Ländern noch erfolgreicher als in den westlichen Bundesländern?
Weil diese AfD nicht nur eine populistische Partei ist, sondern sozusagen auch eine entsprechende rassistische und auch mit klaren faschistoiden Elementen versehene Partei. Das ist sicherlich wie in jeder größeren Partei relativ gespreizt. Auch ehemalige Mitglieder der CDU und der CSU finden sich dort wieder, aber genauso auch aus anderen Parteien. Wenn ich die Wählerwanderung bei meiner letzten Landtagswahl entsprechend anschaue, dann rekrutieren die aus allen Bereichen, die unzufrieden sind. Aber genau das, was sozusagen diese entsprechenden Parolen bewirkt, ist natürlich in einem sozialen Umfeld, wo vieles noch nicht stabilisiert ist, wo vieles noch wesentlich, sagen wir mal, einfacher und auch ärmer ist, ja, bis hin zur Vermögenssituation und auch zur persönlichen Unsicherheit. Wenn man selber 10, 15 Jahre arbeitslos gewesen ist und jetzt wieder Fuß gefasst hat, ist man natürlich bei dem, was momentan bundespolitisch auch erlebt wird, sehr, sehr ängstlich, ob ein zweiter Bruch in der eigenen Biografie nach dem Zusammenbruch der DDR schon wieder ansteht. Da muss ich sagen, ein Großteil des jetzigen auch Protestpotenzials, dass die AfD irgendwo zwischen 20% und 35% möglicherweise je nach Land zu liegen kommt, das ist schlicht und einfach eben auch dem Unvermögen einer vernünftigen Politik geschuldet, die nach außen vermittelt, dass sie das Ganze nicht im Griff hat. Unabhängig davon, dass man immer auch zu rechtfertigen sagen muss, dass wir in einer Zeitenwende leben, die natürlich auch unterschiedlich interpretiert und unterschiedlich auch verspürt wird.
Jetzt ist rausgekommen, dass führende AfD-Politiker offen Interessen autoritärer Regime verfolgen, dass möglicherweise sogar Geld geflossen ist und trotzdem, wenn Sie sich Thüringen angucken, kein schlechtes Ergebnis. Warum?
Weil der Protest, den man ausdrücken will, nicht an konkreten Personen und auch an ethischen Vorstellungen von politisch Handelnden festgemacht wird, zumindest in großen Teilen.
Wie gehen Sie mit denen um, die sagen, wir wählen jetzt aus Protest AfD?
Da kann ich nur mal versuchen zu argumentieren, schaut erst mal, was überhaupt für eine Wahl ansteht. Guckt euch die Vorteile Europas an. Auf der Landesebene haben wir sozusagen ein relativ ruhiges Fahrwasser in einer Koalition, die gut miteinander zusammenarbeitet. Und bundespolitisch, wie gesagt, sind leider nur die Themen momentan im Vordergrund, die nicht funktionieren. Einschließlich auch der Migrationspolitik, was dann auch wiederum auch ein gesamteuropäisches ist, aber eben auch der Ukraine-Krieg, der ja überall in alle gesellschaftlichen Sphären hineinwirkt. Deswegen muss man versuchen, erstmal zu argumentieren und zu differenzieren. Das Problem ist nur, dass wir momentan aufgrund der Stimmungslage und auch der Aversionen gegenüber dem, was man in den letzten Monaten auch teilweise am Pfusch am Bau erlebt hat, so wie ich es immer bezeichne, da ist oftmals gar kein Herankommen dran. Also diejenigen, die regelmäßig jeden Montag an meinem Haus vorbeimarschieren, die werde ich nicht mehr dazu bekehren, das zu lassen und sich lieber positiv und produktiv mit Mandaten, die man anstrebt, in eine Kommunalwahl einzubringen. Obwohl sie das auch teilweise versuchen zu tun, aber am rechten Rand.
Kommunalwahl, wo beginnt und wo endet auf kommunaler Ebene die Brandmauer? Also manchmal können ja die Politikerinnen und Politiker gar nicht anders, als jetzt miteinander einen Kompromiss für einen Zebrastreifen.
Wenn die Mehrheitsverhältnisse noch einigermaßen klar sind, dann finden die demokratischen Parteien, so möchte ich sie mal in der Mitte bezeichnen, immer erstens mal mathematisch eine Mehrheit und eigentlich auch, wenn sie strategisch sich gut aufgestellt haben, eine Alternative, die eine echte ist. Und zwar in der Form, dass selbst bei pragmatischen Themenstellungen, die möglicherweise von der AfD kommen, man immer auch einen Alternativantrag, der weitergehend ist, so wie wir das im Landtag ja auch machen. Nicht alle Themen, die dort reingedrückt werden zur Diskussion, sind ja von der Hand zu weisen, sondern es gibt dann immer die Möglichkeit, dass eine Koalition oder eine Mehrheit sozusagen von demokratischen Akteuren dort eine Alternative bringt, sodass man diese Diskussion überhaupt nicht hochbringen lässt. Schwieriger wird es, siehe Kommunalwahl jetzt in Thüringen, wenn es mathematisch dazu nicht mehr reicht, wenn schlicht und einfach, um Beschlüsse mit Mehrheiten hinzukriegen, die Mehrheit der bisher von mir jetzt auch als demokratische Parteien, die koalitionsfähig sind und sein müssen, nicht mehr ausreicht. Das ist genau jetzt der Punkt, wo ich auch jetzt erstmal mahnen würde, mit einem Zeigefinger aus Köln, aus München oder wo auch immer kluge Ratschläge zu geben, sondern Demokratie muss auch lernen, damit umzugehen und zu funktionieren und trotzdem auch im Sinne der Handelnden klar zu machen, wo die Abschneidegrenze ist, die man nicht überschreitet. Ich habe da auch kein Patentrezept. Es hätte nie so weit kommen dürfen. Ja, das Problem in Thüringen ist, dass wie in ganz Deutschland die Mehrheit der Bevölkerung in der Mitte und rechts davon ist. In Bayern zum Beispiel 31% rechts von der CSU platziert sind, muss man sich mal vorstellen, bei mir sind es 20%. Der Abstand zwischen CDU und AfD in Hessen ist kleiner als in Sachsen-Anhalt, gerade frisch durchgewählt, ja, nur um mal zu sehen, was in Deutschland eigentlich abgeht. So, und dann ist man in der Situation, wer macht Politik für eine Mehrheit, die letztendlich dann auch nachher möglichst demokratisch auch verankert ist mit Parteien, die auch koalieren können. Und wenn dort jetzt 5 Jahre lang eine Minderheitsregierung möglicherweise auch Themen durchgepflegt hat, die nicht unbedingt zu den existenziellen Themen wie Kommunalfinanzierung oder so gehört, sondern eben auch Gesellschaftsbilder von links versucht, einer Mitte-Rechts-Mehrheit reinzudrücken. Dann ist auch das, was wir jetzt an riesigen Bewegungen innerhalb des Parteienspektrums bei den Umfragen sehen und möglicherweise auch bei der Landtagswahl sehen, auch ein Ergebnis, was klassisch aus der konkreten thüringischen Vergangenheit der letzten 10 Jahre resultiert, aber auch davor, weil letztendlich die CDU ja lange sogar mit absoluter Mehrheit in Teilen regiert hat und sich selber an der Stelle auch politisch in die Opposition laviert hat.
Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Rainer Haseloff, CDU, dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort Migration gerade selber schon in den Mund genommen. Wie kann zügig erreicht werden, dass nicht weiterhin Schleuserbanden darüber entscheiden, wer nach Deutschland gelangt?
Wenn man mit Bundespolizisten spricht, auch mit den Innenministern spricht, dann ist das einzige Mittel, was relativ schnell wirkt, wirksame Kontrollen an den Grenzen. Das ist das Einzige, was wirken kann, was eingrenzen kann, was übrigens auch verhindern hilft, dass Putin dieses Thema jetzt sogar für die Kriegsführung für sich instrumentalisiert. Wir wissen ja, wie mit Zwischenvisa und so weiter und so fort Flüchtlingsströme auch über den russischen Einflussbereich in die Europäische Union reingebracht wird. Milliarden will jetzt Polen, Milliarden Euro einsetzen, um die Grenzen zu sichern. Das hat nicht nur eine Sache mit dem entsprechenden Ukraine-Krieg und der Befürchtung, dass das weiter um sich greift, dort in das NATO-Gebiet hinein und die Europäische Union hinein zu tun, sondern es hat auch etwas damit zu tun, dass diese Mechanismen, dass Putin jeden Weg nutzt, um seine Kriegsführung breit zu streuen mit vielen Konfliktfeldern, dass dem entgegengetreten werden soll. So, und das ist eine Entscheidung, die muss die Bundesregierung treffen. Ich sage, es ist nach wie vor egal, wo man sich mit Umfragen beschäftigt, das erste Thema, was mindestens direkt oder indirekt an der Stelle 1 steht, weil man weiß, da ist eine Thematik mit verbunden, die ebenfalls sich bis in die Universitätsgebäude und Gelände hinein transportiert. Denn wir wissen, dass die jetzige Migration auch für unsere Kultur, Homogenität und auch unsere Umsetzung der Staatsräson gegenüber dem Existenzrecht Israels entscheidend ist. Weil viele von denjenigen, die jetzt kommen, ganz schwierig mit dem Thema Standpunkt Deutschlands zu Israel umgehen, sodass wir in Sachsen-Anhalt bewusst auch für die Einbürgerung die schriftliche Erklärung abfordern, dass das Existenzrecht Israels nicht in Frage gestellt wird, sondern unterstützt wird.
Wie kann man verhindern, dass Menschen, die dieses Existenzrecht in Frage stellen oder die auch jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger bedrohen in Deutschland, weiterhin nach Deutschland gelangen?
Es sind ja illegale Prozesse, die dort laufen. Nicht gedeckt durch Artikel 16 im Grundgesetz. Das Asylrecht greift bei denjenigen, die zu uns kommen, nur zu ganz wenigen Prozent, 3, 4, 5%, je nachdem, in welchem Monat man sich befindet, wo wirklich das Asylrecht gewährt wird, mit allem drum und dran. Und das andere ist sozusagen illegal gelaufen, in ganz Europa, muss man auch dazu sagen. Aber der Sogeffekt aufgrund unserer maximalen sozialen Leistungen ist natürlich für Deutschland das Problem, sodass eben auch viele Länder, die nach Dublin eigentlich Aufnahme verpflichtet wären, klar sagen, wir nehmen sie nicht. Das ist ein deutsches Problem. Wenn ihr nicht sozusagen diese Leistung anbieten würdet, dann wären diese Flüchtlingsströme deutlich geringer. Und da ist auch etwas dran. Darüber muss man reden. Selbst wenn man mit Verfassungsrechtlern im Hintergrund spricht, sagen die, dass so ein Urteil, wie es vor Jahren gefällt wurde, zur Gleichbehandlung bezüglich der sogenannten Grundsicherung heute wahrscheinlich auch anders fallen würde als damals, weil das Bürgergeld, was nach einer gewissen Zahl von Monaten automatisch dann gezahlt wird, nichts mehr mit der originären Grundsicherung früherer Jahre zu tun hat, sondern wesentlich komfortabler ist, weil es viel mehr Leistungen auch umfasst. Und da wir dieses, so sagen es die Statistiken, rund für 50% aller Leistungsempfänger inzwischen für Nichtdeutsche zahlen, ist das ein politisches Thema, was der AfD jeden Tag das Wasser auf die Mühlen bringt.
Sie haben den Ukraine-Krieg eben schon angesprochen. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg von der Partei Bündnis 90 Die Grünen, hat in einem Zeitungsinterview gesagt, In jeder Konferenz der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten sei es mucksmäuschenstill, wenn die Kolleginnen und die Kollegen aus den ostdeutschen Bundesländern sich zum Thema Ukraine und Russland äußern. Denn, Begründung, sie bringen eine ganz andere Sicht, eine andere Tonlage und Emotionalität in die Debatte. Welche Erfahrung haben Sie als ehemalige DDR-Bürger mit den russischen Besatzern gemacht, die Ihnen heute bei der Einschätzung der Lage helfen, vielleicht sogar einen Vorteil gegenüber den Westkolleginnen und Kollegen verschaffen?
Gut, wir hatten den direkten Kontakt, aber das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, weil wir einfach unterschiedlich alt sind. Ich bin 70. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die könnten meine Söhne oder Töchter sein. Frau Schwesig ist eine Generation nach mir, Michael Kretschmer genauso. Aber auch Sie haben Ihre Erfahrung auch über Familie, aber auch als junge Schülerinnen und Schüler oder gegebenenfalls auch Studenten, je nachdem, wie alt Sie damals waren. Ich glaube, Michael Kretschmer war 14 Jahre, als die Wende kam, während ich damals 35 war. So, und hier gerade, wir sitzen in Wittenberg, viele tausend russische Soldaten unmittelbar hier im Radius von 1000 Metern gewesen sind, mitten in der Stadt, vor den Toren der Stadt, in einem Stadtteil, in einem Ortsteil war das SS-20-Tanklager, was wir erst nach der Wende erfahren haben. Das habe ich, als ich noch Arbeitsamtsdirektor war, mit einer riesigen ABM ausgegraben. Wenn es irgendwann zu einem heißen Krieg gekommen wäre, dann wäre Wittenberg weg gewesen, weil schlicht und einfach man natürlich für die SS-20 die Tankmöglichkeiten eliminiert hätte seitens der NATO. Ist ganz klar. Also das sind so Sachen, die sind einem erst bewusst geworden. Und als ich 1990 in die Politik gestartet bin, ich war stellvertretender Landrat hier, wir saßen 1991 in der Kreisverwaltung vor dem Fernseher und haben gesehen, wie der Putschversuch in Russland lief. Und wo wir wussten, wir haben ja noch Tausende mitten in der Stadt und im Kreis. Wenn Jelzin an dem Tag nicht in der Lage gewesen wäre, auf den Panzer zu gehen und die Offiziere dazu zu überreden, umzudrehen und nicht auf Moskau weiter loszufahren. Ja. Und das wäre völlig anders gekommen. Was wäre dann passiert? Sie waren mit Waffen hier komplett noch drin. In der EU, in der NATO, in Deutschland, in Sachsen-Anhalt, in Wittenberg. So, was wäre passiert? Ähnliches wie vielleicht in der Ukraine. Wenn die Rückabwicklung des Auseinanderfallens der Sowjetunion letztendlich praktiziert wurde, indem man einfach seine Machtsphären versucht zu erhalten und nicht abzieht mit allem drum und dran, wären dann die Alliierten, die ja auch wesentlich mit das Sagen hatten, bereit gewesen, diesen Konflikt entsprechend bis zu Ende durchzutragen. Ich will nur mal sagen, das sind Erfahrungen, wo man weiß, wie es jetzt in der Ukraine ist, aber wo auch Jüngere möglicherweise auch etwas differenziertere, auch von mir vielleicht auch in gewisser Weise auch abweichende Meinungen dazu haben, wie man jetzt aktuell nach vorne auch das Problem löst. Aber das Entscheidende, was ich sage, ist, wer diese Menschen, ich hatte auch dienstlich zu tun, weil ich als Physiker auch mit Kollegen auch in Moskau Geräte und Bauelemente getauscht habe und Messkampagnen gemacht habe. Man war in Russland, man hat auch das persönlich Familiäre auch kennengelernt mit allem Drum und Dran. Es ist ein Volk, was noch nie eine Demokratie erlebt hat, außer kurze Phasen nach 1991, was auf jeden Fall sich auch aufgrund der Medienlage und auch der Agitationslage kaum selber in irgendeiner Weise aufbäumen wird, wenn Putin seine Strategie der Kriegsführung, auch der geistigen Kriegsführung sozusagen so weiterführt. Also dass es dort einen inneren Umsturzvorgang in Richtung des jetzigen Regimes gibt, ist für mich völlig ausgeschlossen. Deswegen müssen wir sehen, dass das noch unwahrscheinlich lange so virulent sein kann und wir wirklich eine Zeitenwende haben, mit der wir umgehen müssen.
Heißt genau was?
Heißt konkret, dass die Welt und auch unsere Welt nicht mehr so bleiben wird und nie mehr so werden wird, wie sie in den letzten, auch Merkel-Jahren, aber eben auch davor für die alte Bundesrepublik von 1990 gewesen ist. Da sowieso nicht, weil sich da durch den Wegfall des Eisernen Vorhangs ja auch viel geändert hat, wenn auch nicht diese Umbrüche, wie wir sie im Osten erlebt haben, mit all den Unsicherheiten, auch sozialen Verwerfungen. Aber Fakt ist eins, wenn der Kanzler damals vor dem Hintergrund der Kriegserklärung des faktischen Eintritts Russlands in den Krieg gegen die Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen hat, dann ist vielen nicht bewusst, was das bedeutet, dass es nie wieder so wird wie vorher und dass es sozusagen auch unwahrscheinlich lange, ja ganze Biografien auch umfassen kann, was sozusagen Unsicherheiten, auch kriegerische Aktivitäten, unsicher machende Aktivitäten in Europa anbelangt und darüber hinaus, wenn ich mir das Thema China, Taiwan und so weiter angucke, was im Tross momentan ebenfalls noch mit zu beachten ist, wo ich sage, jetzt müssen wir stehen, jetzt kommt es auf uns an und das muss mit aller Deutlichkeit auch klar gemacht werden.
Und ausgerechnet in dieser Lage schwächelt die Wirtschaft in Deutschland. Wenn Sie drei Weichen stellen dürften, wie kommt Deutschland aus der Krise?
Ich habe ganz am Anfang des Ukraine-Krieges bei einer Ministerpräsidentenkonferenz auch den Kanzler und auch in die Runde hineingefragt, ist es eigentlich möglich, einen Koalitionsvertrag, den man 2021 geschlossen hat, vor dem Krieg völlig ohne Korrektur und Gegenprüfung, was die Zeittaktung, die entsprechenden Etappen und Ähnliches anbelangt, auch finanziellen Ströme anbelangt, einfach so fortsetzen, wenn plötzlich Europa mitten im Krieg ist und Milliarden notwendig sind, um die Fronten nicht zusammenbrechen zu lassen in der Ukraine, Millionen von Flüchtlingen bei uns in Deutschland auch zu finanzieren und so weiter und so fort.
Was hat der Kanzler geantwortet?
Das ist dann nicht weiter thematisiert worden. Ich habe die Frage gestellt, sie blieb unbeantwortet im Raum, weil man natürlich davon ausging, dass das nicht zu lange geht.
Und Ihre Antwort lautet ja. Nein.
Nein, man hätte im Prinzip bestimmte Themen sofort auch bezüglich der Ressourcenverwendung und auch dessen, was an Experimenten, ich sage mal jetzt bewusst dieses Wort im Sinne eines Zitates, wenn ich Robert Habeck, den ich menschlich ansonsten persönlich sehr schätze, ernst nehme, was er dort am letzten Sonnabend beim Fest der Demokratie gesagt hat, ein gesellschaftliches Experiment gestartet worden, was man nur machen kann, wenn diese Gesellschaft stabil ist, sich in sicherem Fahrwasser fühlt und vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Prosperität aufweist, dass es eben möglich ist, eine Wärmepumpe für 30.000, 40.000 Euro zu kaufen oder ein Elektroauto für 40.000 bis 80.000 Euro zu kaufen, um die Welt zu retten.
Herr Ministerpräsident, was läuft gut in Deutschland?
Deutschland ist nach wie vor die größte Volkswirtschaft. Es ist nach wie vor von der Sozialstaatsausgestaltung ein Land, das einzigartig ist. Das ist meine Heimat. Es gibt für mich kein besseres und schöneres Land. Und wenn man das im Frieden alles erleben kann, und meine Eltern haben noch persönlich sehr hart den Krieg auch als ganz junge Menschen erlebt, als 17-Jähriger, 14-Jähriger, mitten reingeworfen in die Fronten und in die kriegerischen Aktivitäten, dann weiß man, was wir hatten und was wir auch zu bewahren haben. Aber das Ganze ist fragil und das ist auch eine Frage des politischen Umgangs und der politischen Kultur und der Kommunikation. Wie sprechen wir miteinander? Auch wie reflektieren Medien die gesellschaftlichen Prozesse? Wir sind teilweise noch in Themenfeldern drin, die sind auch wichtig, damit eine Demokratie auch funktioniert und damit Kontrolle ausgeübt wird, Transparenz herbeigeführt wird. Aber nach meinem Dafürhalten sind die eigentlichen Knackpunkte völlig unterbelichtet und das nehmen die Menschen wahr. Deswegen auch das kritische Verhältnis, das wachsende kritische Verhältnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei dem ich ja gerade vor dem Mikrofon sitze, wo ich sage, jetzt kommt's auf uns alle, auch auf Sie an, wie wir damit umgehen und wie authentisch und realitätsnah wir bestimmte Analysen machen im Sinne der Chronistenpflicht, aber auch umgedreht, auch Diskussionen so führen, dass nicht wie beim letzten Hart aber fair sich die Menschen bloß noch vor der Kamera anschreien und das als das Abbild der politischen Kultur und der politischen Elite gesehen wird, wo man sich nicht wundern muss, dass in gleichem Maße die Menschen auf der Straße sich genauso benehmen wie dort in der Redaktionsstube.
Sie haben die Medien erwähnt. Vor dem Beginn unseres Gesprächs haben Sie kurz erzählt über Ihre Erfahrungen vor der Wende mit dem Deutschlandfunk.
Ja, das ist richtig. Das war der einzige Sender, den ich überhaupt gehört habe, weil Musik hat man natürlich von EFN und von RIAS gehabt, aber die Informationen hat man in großen Blöcken und auch mit großer Qualität auch versehen aus dem Deutschlandfunk genommen. Und in meinem Arbeitsteam würde man heute sagen, indem wir zusammengesessen haben und bevor wir angefangen haben, unsere Messungen und unsere Geräte zu bauen. Also ich war ja Laserphysiker und wir haben Umweltanalytik betrieben und auch Geräte entwickelt und gebaut. Haben wir eine heilige Zeit jeden Tag gehabt. Sonntag war die heilige Zeit, die heilige Messe, die man besucht hat. Aber werktags war immer von 7.33 Uhr bis 8.30 Uhr Totenstille. Wir saßen alle am Radio und haben die Auswertung der Ostberliner Zeitungen gehört, weil dort mit der Kommentierung verbunden man sich erstmal einen Gesamtblick geholt hat und vor allen Dingen hinter den Schlagzeilen auch die sogenannte Einordnung aus einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung heraus erfahren hat, die wir damals als als wohltuend empfunden haben, wobei heute oftmals die Einordnung, die erfolgt, etwas schwieriger für einen zu konsumieren ist. Aber deswegen höre ich auch mit meiner Familie, vor allen Dingen mit meinem ältesten Sohn, der damit auch noch groß geworden ist, Deutschlandfunk mit als den häufigsten Sender neben dem Heimatsender, den wir natürlich als MDR hier haben und den ich als Politiker schon im Sinne von Rückmeldung, was ist im Lande los, wo ich nicht selber sein kann, natürlich auch höre und auch sehe.
Herr Ministerpräsident, danke schön für das Gespräch.
Ich danke auch für die Geduld.